Danke, danke, danke. So schön, hier zu sein, mit euch zusammen. Genau, diese Predigtreihe, die soll dazu dienen, dass wir geistlich gestärkt werden, okay? Dass wir geistlich stärker werden. So, come on, habt ihr mal Bock drauf, geistlich stärker zu werden? Ja, das ist das Ziel. Und nicht vergessen, ja, auch wenn die Predigt heute so ein bisschen deprimierend startet, okay? Hat sie das Ziel, dass wir geistlich stark werden. Das ist mein Wunsch für mich, das ist mein Wunsch für euch. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Armbänder mit der Aufschrift WWJD kennt. Also What Would Jesus Do? Kennt die jemand? Ja? Come on, das war mal Trend. Das war der einzige Schmuck, der heilig und erlaubt war. Ja, für Christen. und ist lange Zeit Trend gewesen, ist es glaube ich immer noch. Hat die noch jemand irgendwie, also trägt die noch jemand? Ich habe meine verloren, ich habe mein schwarzes und blaues gehabt, sind verloren gegangen, ich weiß nicht, wo sie sind. Auf jeden Fall, das ist ein cooler Armbänder, okay? Ein richtig cooler Armbänder. Und da gibt's auch eine ganz witzige Geschichte zu und so weiter. Anfang des 19. Jahrhunderts, oder Ende des 19. Jahrhunderts meine ich, da gab's einen Buchautor, der darüber geschrieben, wie in seiner Kleinstadt, wie in einer Kleinstadt war ein Pastor und der ist Menschen immer begegnet und hat gefragt, und da gab's viele Probleme, so. Und dieser Pastor hat sich immer gefragt, hey, was würde Jesus tun bei diesem Problem? Also, ne, ganz, ganz simpel, ganz einfach, und das hat er ein Buch aufgeschrieben, und dieses What Would Jesus Do wurde dann 100 Jahre später erst vermarktet, also, hat eine lange Geschichte. Genau, aber einfach die nicesten Armbänder, die es gibt, okay? In unserer Predigtreihe möchte ich nicht die Frage stellen, what would Jesus do, sondern what would Jesus undo? Also was würde jetzt mal wortwörtlich übersetzt Jesus rückgängig machen? Ja, klingt ein bisschen sperrig im Deutschen. Aber was würde Jesus rückgängig machen? Wenn Jesus unsere Welt anschaut, ja, also unsere persönliche Welt, deine persönliche Welt, was würde er konfrontieren? In welchen Bereichen sind wir auf einer falschen Spur unterwegs? Ja, was möchte Jesus am liebsten ungeschehen machen? Was sind die Dinge, die ihn traurig machen und wo sein Herz zerbricht? Ja, also schon so heftige Frage am Anfang. Ja, also wenn Jesus deine Welt anschaut, hey, worüber wäre er traurig? Wo würde er sagen, boah, hey, Stefan, am liebsten, das würde ich am liebsten rückgängig machen in deinem Leben, weil es ist nicht cool, was du da machst. Und deswegen... Genau, ist das Thema heute, oder geht es um das Thema heute, geistliche Gleichgültigkeit, ja? Also What Would Jesus Do ist die Predigtreihe, aber das Thema heute ist, hey, geistliche Gleichgültigkeit. Also geistliche Egalhaltung, geistliches Desinteresse, kann man auch sagen, ja? Ein hochspannendes Thema, und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen und uns heute hier herausfordern. Geistliche Gleichgültigkeit ist eine Sache, die Jesus konfrontiert hat und die heute noch tun möchte, ja. Und nicht vergessen, das Ziel der Predigtreihe ist, dass wir wachsen, dass wir stärker werden geistig. Und manchmal muss aber Jesus, oder darf Jesus hoffentlich in unserem Leben auf Dinge zeigen oder Dinge berühren, ja, den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, Stefan, da ist was nicht in Ordnung in deinem Leben. Okay? Und deswegen werden wir heute vor allem eine Stelle anschauen, wo Jesus genau das tut. Jesus hat mal 7 Briefe aufschreiben lassen. Die lesen wir in der Offenbarung. Das sind diese 7 Sendschreiben, die Johannes aufgeschrieben hat für ihn. Und in diesen 7 Briefen, da geht's echt zur Sache. Das sind spannende Sachen. Du kannst sie gerne mal durchlesen, Offenbarung 1 bis 3. Und er schreibt auch einen Brief an eine bestimmte Gemeinde, die dachte, dass sie geistlich richtig fit war und das alles verstanden hätte, worauf das Leben ankommt, aber Jesus hat es ganz anders gesehen, okay? Da war eine Gemeinde und die dachte, hey, wir sind fit, wir haben's drauf, aber Jesus hat das konfrontiert und gesagt, hey, nee, ihr denkt, ihr seid gut drauf, nix da, okay? Ich beschreibe euch mal, wie ihr drauf seid. Und diese Gemeinde befand sich in Laodicea, und Laodicea war etwa 35 Jahre vor diesem Brief durch ein großes Erdbeben zerstört worden. Ja, also da gab es auch schon ein paar Sachen, die passiert sind. Und seitdem hat sich diese Stadt wieder aufgebaut und wurde auch gewaltig groß, im Sinne von, dass sie bekannt war, dafür war, dass sie reich war, dass sie eine große Medizin- und Textilindustrie hatte. Ja, hatte viele Stadien, Theater, diese offenen Bäder, die es damals gab. Stell dir vor, es gibt so offene Bäder. Ich weiß nicht, ob ihr es aus dem Film kennt. Ja, so alte Filme, wo es so offene Bäder geht, und dann geht man hin und dann gesellt man sich dazu. Ganz crazy, okay? Früher war es so. Diese Stadt hatte auf jeden Fall ganz viel zu bieten. Das war quasi wie so ein modernes Bielefeld, okay? Ja? Aber doch, lieber weiß nicht, was gibt's noch? Passas Ufner? Nein. Also wie modernes Bielefeld. Also, es war der Ort, wo man sein sollte. Aber diese Stadt Laodicea hatte ein großes Problem. Sie hatte ein Wasserproblem. Also ein großes Wasserproblem. Und ohne Wasser läuft nicht viel. Und sie dachten sich so, hey, wie können wir Wasser in unsere Stadt bringen? Weil sie hatten keine eigenen Quellen gehabt, ja. Und sie haben dann quasi ganz gewiefte Wasserkanäle gebaut an zwei verschiedenen Orten. Einmal an diesem Ort Kolossea und einmal an den Ort Hierapolis. Und Kolossea war eine Nachbarstadt und die war dafür bekannt, dass sie kaltes Wasser geliefert hat. Okay, die haben also einen Wasserkanal gebaut für kaltes Wasser. Und dann die andere Stadt, Hierapolis, die war dafür bekannt für die heißen Quellen. Also sie hatten dann quasi einmal eine Wasserleitung für kaltes Wasser und einmal für warmes Wasser. Und so haben sie das Wasser für ihren Ort bekommen. Das Problem war allerdings, dass das Wasser, als es dann ankam, nicht mehr kalt und nicht mehr heiß war. Es war schmutzig und lauwarm, okay? Es war eigentlich gar nicht mehr in dieser Ursprungsform. Sie wollten kaltes Wasser haben oder heißes Wasser. Beide Seiten haben Vorteile, okay? Heißes Wasser für gewisse Heilmittel, ja? Also heißes Bad nehmen für andere Sachen. Kaltes Wasser für die Erfrischung, für das Beruhigende und so weiter. Also beides wäre gut gewesen, aber beides kam lauwarm an in der Stadt. Schmutzig, lauwarm, eklig, bäh, okay? Lauwarmes Wasser schmeckt einfach auch nicht. Seid ihr mit mir? Ey, wer trinkt lauwarmes Wasser von euch? Keiner, ne? Glaube ich. Also die meisten nicht. Lauwarmes Wasser mit Kohlensäure, ein bisschen abgestanden. Boah, Freunde. So, ja? So eine Woche in der Sporttasche. Aber jeden Fall nicht lecker. Und das war auch deren Problem. Also das Wasser kam so an. Und Jesus schreibt jetzt also an diese Gemeinde, ja? Er schreibt quasi, lässt einen Brief schreiben an diese Gemeinde. Und er benutzt dieses Problem, was sie hatten von diesem Wasser, und er beschreibt damit ihren geistlichen Zustand. Ja, er sprach quasi ihre geistliche Gleichgültigkeit an. Das lesen wir gleich nochmal, was das heißt. Und benutzte Worte, die Leute dort verstanden haben. Die haben verstanden, hey, wenn Jesus das so sagt, dann verstehen wir das und wir wissen, wie es gemeint hat. So, lass uns mal einmal einen Blick reinwerfen in diesen Brief. Offenbarung 3, Vers 15. Und da lässt Jesus aufschreiben, hey, ich weiß, wie du lebst und was du tust. So, erstmal bis hierhin, ja. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Mit anderen Worten, hey, ich weiß, was du diese Woche getan hast, okay? Könnt ihr auch jetzt zu dir sagen. Und wenn du mal jetzt diese Woche dein Leben betrachtest, hey, wie viel Leidenschaft war in deinem Leben diese Woche dafür, die Dinge des Reiches Gottes, okay? Wie viel Leidenschaft, wie viel Energie, wie viel Aufmerksamkeit hast du verschwendet oder hast du gehabt für die Dinge, die Gott interessiert haben? Oder Gott interessieren grundsätzlich. Das ist auch mal eine spannende Frage, ja? Also ich weiß, wie du lebst und was du tust, sagt Jesus jetzt hier zu dieser Gemeinde Laodicea, aber er kann es auch genauso gut uns fragen, hey, wie sah unsere Woche aus? Wie leidenschaftlich waren wir für die Dinge des Reiches Gottes? Oder waren wir eigentlich geistlich desinteressiert? Haben wir nicht so viel Aufmerksamkeit auf das gelegt, was Gott eigentlich möchte und was er mit uns vorhat? Also wir lesen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, ja? Da ist dieses Bild. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ey, das sagt Jesus. Alter Schwede, okay? So, hey, come on, hier ist ein bisschen, hast nicht liebe Worte für diese Gemeinde hier? Du bist doch ein liebender Gott, so. Was soll das, Jesus? Also er sagt hier, weil ihr lauwarm seid, wie das Wasser, das bei euch ankommt, weil ihr weder heiß noch kalt seid, werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ja. Und was ich hier sagen wollte ist, hey Freunde, ihr seid geistlich abgestanden, ja. Ihr dreht euch um euch selbst, ihr seid völlig desinteressiert, zu dem, was ich für euch möchte, ja. Ihr fragt nicht mehr nach mir. Und bemerkenswert ist eigentlich dieses, ich werde euch aus meinem Mund ausspucken, lautet eigentlich wörtlich in der Besetzung, heißt es, hey, ich will dich erbrechen. Also nochmal ein bisschen ekliger, ja, aber so richtig drastisch, so, hey, ihr seid so eklig, ihr seid so geistig abgestanden, ich will euch eigentlich ausspucken, ja, das Erbrechen, das Wort ist hier in der wörtlichen Besetzung eigentlich. Richtig ermutigend für uns, okay? Richtig nice, geile Predigt, Stefan, hau rein, ja, mach weiter. So, ich frage dich mal ganz konkret, hey, wie geht's dir geistlich? Ja? Wie geht's dir in deiner Beziehung mit Jesus? Mal eine ganz simple Frage. Du kannst ganz kurz in deinem Kopf das durchgehen. Hey, wenn dich jemand fragt heute, oder jetzt ich auch dich, so, hey, wie geht's dir geistlich? Wie ist dein geistlicher Zustand? Was würde Jesus über deinen geistlichen Zustand wohl sagen? Was denkst du? Was würde Jesus über deinen geistlichen Zustand sagen an diesem Abend im Hier und Jetzt? So, Jesus ist ja nicht so drauf, dass er einfach nur mal sowas raushaut und sagt, hey, komm, ihr seid lauwarm, ihr seid eklig, sondern er macht das ja aus einem bestimmten Grund. Er benutzt solche Worte, wo er in Vers 19, wenn man ein bisschen weiterliest, dann lesen wir, warum er das macht. Er macht, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist. Boah, das ist wieder richtig heilsam, ne? Also Jesus liebt uns. Und weil er uns liebt, will er Dinge aufdecken in unserem Leben. Da, wo wir vielleicht gleichgültig sind, wo wir ein Desinteresse haben, wo wir so ein bisschen mit der Egalhaltung unterwegs sind, wie es uns innerlich geht. Da will er das aufdecken, was verkehrt ist, weil er uns liebt. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es verstehen, wenn wir über so ein Thema reden. Er liebt uns, deswegen will er Dinge in deinem Leben aufdecken. Und ich möchte über zwei Ursachen für geistliche Gleichgültigkeit sprechen. Es gibt bestimmt noch ein paar andere, aber ich möchte mich auf zwei konzentrieren. Das erste ist die Unabhängigkeit oder auch die Selbstgenügsamkeit, okay? Das sind coole Worte eigentlich, Selbstgenügsamkeit. Aber die erste Ursache ist, dass wir unabhängig von Jesus leben wollen oder unabhängig von Jesus leben. Ja, man kann auch Selbstgenügsamkeit sagen, das heißt, man ist zufrieden mit sich, ja, der eigene Leistung und dem, was man hat. Man genügt sich selbst. Man braucht keinen anderen. Ja? Also man kann mit so einer Haltung quasi leben. Hey, ich genüge mir selbst. Ich brauche keinen anderen. Ich brauche Jesus nicht für mein Leben. Und das ist, was Jesus hier im nächsten Vers zu diesen Bewohnern sagt, zu dieser Gemeinde sagt, in Offenbarung 3, Vers 17. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Okay, also Jesus hat schon auch heftige Worte gefunden. Und er sagt, du denkst, dass du hast alles, was du brauchst, aber dir fehlt das Wichtigste. So, wenn wir auf unser Leben schauen, dann ist es oft so, dass wir vieles nach dem Äußeren beurteilen. Hey, wenn man so fragt, hey, wie geht's dir? Hey, ja, mir geht's gut, ja, hey, ich hab mir fehlt nichts, ja, ich hab das und jenes, ich hab genug, ich hab meinen Führerschein, ich hab vielleicht ein Auto, ich hab einen Plan in meinem Leben, Schule läuft und so weiter, mir geht's gut, ja, ich habe alles, was ich brauche. Und man kann ganz schnell sagen, okay, mir geht's gut, wenn man das Äußere betrachtet, okay, wir antworten sehr viel nach dem, wie es uns äußerlich geht und gar nicht so, hey, wie geht's eigentlich innerlich? Und so können wir im Leben unterwegs sein, dass wir viel dafür tun, dass es uns äußerlich gut geht. Und Jesus sagt dir, hey, ihr habt vielleicht tolle Dinge, aber wie sieht das geistlich bei dir aus, bei euch aus? Wie voll ist euer Herz von mir? Okay, das ist eigentlich seine Frage, die er dir stellen möchte auch. Hey, wie sieht es eigentlich in deinem Leben aus, in deinem Herzen aus, in deiner Seele? Ja, wie sieht es da aus? Du kannst vielleicht alles Äußerliche gut haben. Ja? Alles ist toll, alles ist nice, aber wie sieht es da drin aus? So als Mensch und auch als Christ können wir voll von den Dingen dieser Welt sein, aber es kann das Entscheidende fehlen, etwas, das wirklich zählt. Und Jesus drückt es halt so aus, hey, du denkst, du hast alles, aber du bist eigentlich unglücklich, erbärmlich, arm, blind und nackt. Das ist schon heftig. Und es ist, glaube ich, eine Herausforderung für uns, dass wir uns nicht unabhängig von Jesus machen, weil vielleicht Dinge gut laufen. Ja, hey, ich habe alles in meiner Hand, alles läuft gut, es läuft schon. Ja, und da ist die Gefahr, dass wir uns abhängig zur Welt machen, aber unabhängig zu Jesus. Und Jesus sagt so, hey, dreh die Gleichung mal um. Ja, sei abhängig von mir und sei unabhängig von der Welt. Das ist eigentlich die Gleichung, die er für unser Leben haben möchte. Aber oftmals ist es so, auch als Christ, dass wir sagen, hey, ich brauche Jesus in gewissen Bereichen nicht. Oder ich klammer Jesus aus in mancherlei Hinsicht. Und deswegen will eigentlich Jesus sagen, hey, sehr abhängig von mir und unabhängig von der Welt. So, das ist so ein Punkt, wo Jesus jetzt hier die Gemeinde angesprochen hat. Hey, ihr denkt, ihr habt alles in der Hand, ihr habt alles im Griff. Nein, eigentlich seid ihr total erbärmlich und nackt. Und er spricht hier das aus, was fehlt Jesus in ihrem Leben. Und sie machen sich unabhängig von Jesus. Das zweite ist, die zweite Ursache ist, für geistliche Gleichgültigkeit, sind die Ablenkungen dieser Welt. Okay, ganz einfach. Jesus erzählt ein Gleichnis über einen Bauer, der eine Saat auswirft, und er legt dieses Gleichnis auch aus. Wir lesen in Markus 4, 18 bis 19. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden im Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. So Ablenkungen dieser Welt können uns in eine Gleichgültigkeit führen. Also die Sorgen des Lebens, die Verlockungen des Reichtums, das Verlangen nach anderen Dingen bekommen Raum, kommen herein in meinem Leben und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und das, was Jesus hier sagt, hey Freunde, das ist nicht weit weg von uns, glaube ich, okay? Das ist nicht weit weg von mir, dass diese Worte wirklich stimmen. Vielleicht ist es genau unsere Situation, wo wir drin stecken. Es gibt so viel, worum sich unser Leben drehen kann und auch dreht, was in unseren Augen wichtig ist. Von diesen kleinen Sorgen bis hin zu den großen Entscheidungen kann so viel wichtig sein im Leben, in unseren Augen. Aber hier ist das Ding, ja. Jesus erzählt in diesem Gleichnis, dass das Wort Gottes gesät wird. Also Gottes Input ist immer da. Ob du jetzt hier sitzt, die Predigt hörst, ob du vielleicht zu Hause bist und mal deine Bibel liest, ob du vielleicht mal betest, ob du vielleicht mit Freunden im Gespräch bist. Hey, Gottes Input, Gottes Wort ist eigentlich ständig am Säen, ja. Also er verstreut, glaube ich, ständig in unserem Leben, hey, hier sind meine Worte. Das heißt, von dieser Seite ist alles geklärt. Also Gott ist ständig eigentlich dabei, uns anzusprechen. Die Frage ist, hey, sind wir abgelenkt oder lassen wir es zu? Sind wir abgelenkt von den Sorgen, von den Verlockungen, von dem Verlangen, von diesem Verlangen der anderen Dingen? Oder kann dieses Wort, kann dieser Input Gottes in unserem Leben wirklich Raum bekommen? So alles andere im Leben scheint wichtiger zu sein. Alles andere bekommt unsere Aufmerksamkeit. Alles andere hat mehr Relevanz und Bedeutung für uns. Alles andere bekommt Raum im Leben, im Herzen, in der Seele. Und zack, dieser Input Gottes, das Wort Gottes wird dadurch verschluckt, weil wir abgelenkt sind. So, ja, ganz, ganz, glaube ich, ganz nah in unserem Leben und ganz, ich glaube, gar nicht so weit weg, wenn Jesus sowas gesagt hat damals. Ja, das ist ganz, ganz relevant auch für uns heute. Also einmal Unabhängigkeit und einmal die Ablenkung dieser Welt. Die können zu geistlicher Gleichgültigkeit führen, dass wir kein Interesse mehr haben, wie es geistig in uns, ja, was da in uns abgeht, geistig, und wie wir leidenschaftlich für Jesus leben können. So, weil es so viele Reize, Angebote, Möglichkeiten, Optionen und Einflüsse gibt, kann es gut sein, dass wir geistlich mit einer Sparflamme unterwegs sind. Hey Freunde, ich folge Jesus nicht nach, um geistlich mit einer Sparflamme unterwegs zu sein. Hey, ich habe Bock, dass mein Herz brennt für ihn, okay? Ich habe Bock, dass wir on fire sind für Jesus. Ich habe Bock, dass wir geistig wirklich wach sind, dass wir für Jesus leben, dass wir nach den Dingen trachten, die er für uns hat, nach seinem Reich trachten. Das ist so mein Herz und ich habe keinen Bock, geistig mit einer Sparflamme unterwegs zu sein, aber das ist halt so. Als Christ kommt man in solche Dinge rein, in Unabhängigkeit zu Jesus und auch in die Ablenkung. Und man kann so ein bisschen Jesus drin haben, auch als so eine Option. Ja, Jesus ist auch ein Teil meines Lebens. So, ja, so wie das ein Teil meines Lebens ist, Jesus auch ein Teil meines Lebens. So, gerade so viel, dass es eben ein gutes Gefühl gibt, dass man auch irgendwie sich als Christ fühlt. Dass man nochmal sagen kann, ja, ich glaube an Gott. So. Und diese Sparflamme, auf die habe ich keinen Bock. Ja? Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich da hintendiere zu einer Sparflamme. Und sage, ja, alles irgendwie nur verwalten. Ja, alles verwalten, alles, was ich irgendwie mal gehört habe. Ja, und Jesus darf mich gar nicht mehr berühren. Und ich habe keine Leidenschaft für ihn. Und die entscheidende Frage ist, oder die entscheidenden Fragen, die ich auch heute stellen möchte, ist, in welchen Bereichen leben wir nicht abhängig von Jesus? Und welche Dinge im Alltag lenken uns gravierend ab? So, was würde Jesus in deinem Leben ansprechen? Was würde Jesus in deinem Leben ansprechen, wenn er heute jetzt so hier physisch da wäre? Und er würde sich neben dich hinsetzen, so und was, hey Stefan, hey, das in deinem Leben, es ist nicht cool. Du denkst, du bist da zwar gut drauf, du denkst, du hast alles, aber eigentlich ist dein Herz ist weit weg. Dir ist es egal, was ich denke und so weiter. So, was würde Jesus in dein Leben ansprechen? Ich möchte gerne zum letzten Teil meiner Predigt kommen und nochmal die Frage stellen, wie können wir wissen, ob wir mit Gleichgültigkeit leben? Also wie können wir wissen, ob wir gerade auf einer falschen Spur unterwegs sind? Und es gibt so ein paar Indikatoren, die ich euch mitgeben möchte, die zeigen können, dass wir lauwarm unterwegs sind, okay? So ganz praktische Sachen. Der erste Indikator ist, wir sind mehr damit beschäftigt, andere zu beeindrucken, als für Gott zu leben. Das kann ein Indikator sein für dein Leben, dafür, dass du vielleicht lauwarm unterwegs bist. Ja, wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, was denken die anderen über mich? Bin ich beliebt? Passe ich dazu? Mag er oder sie meine Haare, meine Schuhe, die Musik, die ich höre? Whatever, ja. Wir machen so viele Gedanken darüber, was andere Menschen über uns denken. Wirklich cool auf andere. Und wir sind so fixiert auf das, was Leute denken. Wir vergessen dabei, was Gott eigentlich denkt über mich. Okay? Es kann so schnell kommen, dass wir darüber ganz, ganz viele Gedanken verschwenden, was andere über uns denken. Timotheus hat das mal so gesagt, bezogen auf die Endzeit, okay? In 2. Timotheus 3, Vers 2, da hat er geschrieben, der Paulus jetzt, denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihre Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sogar auch crazy Worte, ja? Aber, denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. So, das sind so auch so Anzeichen dafür, hey, diese Welt, da wird es immer mehr solche Menschen geben, die nur an sich denken, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind, die stolz sind, eingebildet sind, Gott verachten, denen nichts mehr heilig ist und so weiter. So, wenn wir uns so sehr darum kümmern, was Leute über uns denken, können wir niemals ganz für das leben, was Gott über uns denkt. Ja, wenn wir so sehr mit uns darum kümmern, was Leute über uns denken, können wir niemals ganz für das leben, was Gott über uns denkt. So, ein Indikator ist, hey, bist du beschäftigt, andere zu beeindrucken, als für Gott zu leben? Der zweite Indikator ist, wir sind ganz auf das Leben auf der Erde fixiert und nicht auf die Ewigkeit im Himmel. Ja, es geht nur darum, was wir jetzt bekommen können. So, hey, Hauptsache jetzt, mein Leben, ich will und so weiter, das Ding, das, jenes und so weiter. Und wir fokussieren uns auf das, was wir jetzt bekommen. Und wir haben das große Bild nicht vor Augen, dass dieses Leben echt nur kurz ist, ja. Es ist so kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die wir einnehmen dürfen, auch als junge Menschen. Ja, als junge Menschen haben wir das Leben vor uns, Freunde. Ja, ihr habt das Leben vor euch. Ich bin 31, ich habe mein Leben auch noch vor mir, okay? Aber ihr habt auch euer Leben noch vor euch. Natürlich kann man denken so, hey, ich will was erreichen. Das ist richtig gut, dass du eine Motivation hast. Aber vergiss das große Bild in deinem Leben nicht, okay? Wofür lebst du in deinem ganzen Leben? Stell diese Frage immer wieder, hey, wofür lebe ich eigentlich in meinem Leben? Für mich oder ist Jesus da nochmal ganz wichtig und eine zentrale Rolle? So das Problem ist, dass die Bibel auch sagt, wenn ihr die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in euch. So ganz heftig, ja. Also lasst es immer weniger auf das schauen, was so die Welt bietet, ja. Hey, wir brauchen natürlich Dinge, wir brauchen Klamotten, wir brauchen das Essen, ja. Ich will gar nicht alles schlecht reden, was wir hier haben, aber unsere Fixierung, unser Fokus muss klar sein. Weil wenn unser Fokus auf das ist, was auf dieser Welt passiert und wir darauf fixiert sind, dann kann das uns dahin bringen, dass wir gleichgültig werden, bezogen auf Jesus. Das dritte ist, wir verharmlosen Sünde. Ui. Ja, wir verharmlosen die Sünde. Hey, es kann gut sein, dass wir in unseren Gedanken versuchen, Sünde zu verharmlosen, indem wir versuchen, sie zu erklären und zu rechtfertigen. Ja, wir versuchen, hey, wenn wir was falsch gemacht haben und wir wissen eigentlich, hey, das ist eigentlich nicht richtig, dann versuchen wir eigentlich einen Gedanken so, hey, ja, ist das wirklich so schlimm gewesen? Es war auch schwierig, ja, hey Gott, komm, du verstehst mich doch, alles cool, ist doch nicht so wichtig, ja, komm, du, ist doch alles okay. Und das kann sogar dahin führen, dass wir manchmal sogar Sünde umbenennen, damit sie nicht so schlimm wirken. Zum Beispiel, hey, es ist doch kein Lästern, es ist doch nur meine Meinung über diese Person. Oder, hey, es ist doch kein Besäufnis, es ist doch nur ein bisschen Spaß und Freuden. Hey, es ist doch nicht wie Pornografie, es ist doch nur Unterhaltung. Und wir können Sünde einen besseren Namen geben, damit sie in unseren Augen nicht mehr so schlimm sind. Und wir verlieren das Gefühl dafür, dass Gott ein liebevoller Gott ist, ein gerechter, aber auch ein heiliger Gott ist. So, das heißt, es kann sein, vielleicht in deinem Leben, dass du Sünde verharmlost. Und das ist nicht okay, okay? Es ist nicht cool, wenn du Sünde verharmlost, weil Sünde und Gott, das passt nicht zusammen. Er will nicht, dass du darin lebst. Und er will dich da rausholen, er will dir helfen und er will dir zeigen, dass dein besseres Leben ist, als in dieser Sünde zu leben. Okay, seid ihr noch mit mir? Okay, der vierte Indikator. Wir glauben an Jesus, aber wir reden selten darüber. Okay? Ich glaube an Jesus, aber ich spreche nicht gern darüber. Oder ich teile es nicht gern mit anderen Menschen. wir kennen das bestimmt richtig gut, so, ja. Du bist Christ, du glaubst an Jesus, aber eigentlich, wenn es mal dazu kommen könnte, dass man darüber redet, dass vielleicht sogar eine günstige Situation ist, mit Freunden darüber zu reden, vielleicht mit irgendwelchen Kollegen, whatever, dann denkt man so, ach komm, lieber nicht. Woran liegt es, dass wir vielleicht nicht gerne über unseren Glauben sprechen, das nicht teilen? Ich glaube, dass wir oft mit unserem Kopf rangehen, wenn es darum geht, über Jesus zu sprechen. Ja, oftmals sind wir Kopfmenschen und wir malen uns im Kopf aus, okay, hey, ist das die richtige Atmosphäre gerade? Was kommt vielleicht für eine Rückfrage, die ich nicht beantworten kann? Wird die Person mich noch irgendwie normal ansehen? Wird mich die Person auch mögen überhaupt, wenn ich jetzt mich da irgendwie quasi Auto als Christ? Und wir gehen dann sehr mit Kopf ran und denken so, okay, wir malen uns die schlimmsten Situationen aus, aber vergessen eigentlich, dass Gott derjenige ist, der Herzen berührt. Okay? Also wir haben da kein Vertrauen darin, dass Gott eigentlich Menschenherzen berühren kann und diese Menschen berühren kann, mit denen wir gerade sprechen. Und ich finde, da können wir uns echt immer wieder herausfordern lassen, auch ermutigen lassen, dass wir sagen, hey Gott, ich will das erzählen. Ich will erzählen, was du in meinem Leben getan hast. Ich will erzählen, wer du bist. Und wir vertrauen Gott, dass er daraus was macht. Und ja, es kann vielleicht ein ganz normales Gespräch werden. Es kann vielleicht auch ein Gespräch werden, wo die Person dich irgendwie belächelt. Aber es kann auch sein, dass Gott dieses Herz berührt. Und ich glaube, wir dürfen immer mehr mit einem Vertrauen in solche Gespräche rangehen und nicht mit unserem Kopf und denken so, was könnte alles passieren? Wir malen uns da das Schlimmste aus. Und ich behaupte immer, dass es hier anfängt. Hey, lass uns doch hier über unseren Glauben sprechen. Also wenn wir es nicht hier lernen, wenn wir es nicht in der Familie lernen, wenn wir es nicht in der Crew lernen, wenn wir es nicht eher einfach unter Christen lernen, darüber zu sprechen, was Jesus getan hat, dann wird es uns auch nicht leicht fallen, wenn wir mit anderen Leuten darüber sprechen, die nicht Gott kennen. Deswegen lasst uns doch hier anfangen, über Gott zu sprechen, über das zu sprechen, was Gott in uns getan hat und uns gegenseitig ermutigen. So, der fünfte Indikator ist, wir wenden uns nur an Gott, wenn wir ihn brauchen. Ja, auch ein Indikator vielleicht dafür, dass du lauwarm unterwegs bist. Wir wenden uns nur an Gott, wenn wir ihn brauchen. Anstatt ihn täglich zu suchen, suchen wir ihn, wenn er uns nützt. Ja, er ist wie so ein Werkzeug, holen wir raus, da ist ein Problem, hier komm, passendes Werkzeug, Gott, tu was. Ah, okay, ein schlimmer Tag, Gott, bitte. Okay, Gott hat gewirkt, danke Gott und alles klar. Werkzeug zurückgelegt in den Werkzeugkasten. Also so ungefähr kann es manchmal laufen in unserem Leben, dass wir Gott immer nur holen, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Und das ist erstmal gar nicht schlimm, aber das ist nicht cool, wenn es immer nur das ist. Okay, wenn wir Gott immer nur so als einen sehen, den wir brauchen, wenn wir in der Not sind. Hey, Gott ist daran interessiert, dass er dir jeden Tag begegnen möchte. Ja, Gott ist an dich interessiert, wenn es dir mies geht und wenn es dir gut geht. Wenn es dein Geburtstag ist oder wenn es ein stinknormaler Montag ist. Gott ist the same, okay? Gott will dir auch an einem ganz normalen Montag begegnen. Wow, okay. So, nichts Neues, aber vielleicht doch für dich. So, Gott ist daran interessiert, dass er dich jeden Tag erleben möchte, dass er jeden Tag mit dir zusammen sein möchte. Er ist ständig an dich interessiert. Bist du es auch? Bist du es auch? Und das sechste und der letzte Indikator ist, wir stellen fest, dass wir uns nicht viel von der Welt unterscheiden. Das kann auch ein Indikator sein. Ja, mache ich überhaupt einen Unterschied in meinem Umfeld? In meinem Denken, mit meinen Worten, mit meinen Taten? Mache ich eigentlich einen Unterschied in dieser Welt? So, bin ich Jesus-mäßig unterwegs oder merkt man keinen Unterschied zu Leuten, die Gott gar nicht kennen? So, das kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen. Ja? Zum Beispiel, hey, schaue euch dieselben Sachen an, dieselben ungesunden Serien, Filme. Höre ich dieselbe Musik, die voll mit Sexismus, mit Schimpfwörtern ist? Gebe ich mein Geld auf dieselbe Weise aus? Rede ich genauso schlecht über Menschen? Reagiere ich auf Menschen kühl und abweisend, wenn sie irgendwie mir doof kommen? Und so weiter. Es kann sich auf so viele Bereiche auswirken, wo wir eigentlich Jesus-mäßig unterwegs sein können, wir aber es nicht machen und wir keinen Unterschied machen in dieser Welt. So sechs Indikatoren, die zeigen können, dass wir lauwarm unterwegs sind. Hey Freunde, und ich will ehrlich sein, ja, ich bin genauso angesprochen, wie ihr seid. Okay, ich predige nicht zu euch mit diesem Standpunkt, hey, ich habe das alles begriffen. Ich bin auch immer, muss mal aufpassen, dass ich mich nicht ablenken lasse, dass ich Jesus immer in alle Bereiche reinnehme meines Lebens, dass ich ihn nicht ausklammer, dass ich geistig fit bin, dass ich geistig leidenschaftlich bin für ihn. Ich bin genauso angesprochen. Und trotzdem kann es so schnell kommen, dass wir unsere Leidenschaft für Jesus verlieren und dass die Leidenschaft erstickt wird von all dem, was so die Welt bieten kann. So, what would Jesus undo? Ich glaube, Jesus würde meine und oder auch unsere geistliche Gleichgültigkeit konfrontieren. Denn Jesus war und ist dir nicht egal, okay? Jesus ist dir nicht egal. So, Jesus hat den Himmel verlassen und wurde Mensch. Er kam, um die Last meiner, deiner Sünde auf sich zu nehmen, damit du sie nicht tragen musst, sondern damit du und ich, dass wir frei sind. Und wie ist unsere Antwort drauf? Was tun wir, um dieses Feuer für Jesus neu zu entfachen? Was tun wir, um diese Leidenschaft für Jesus, um mit Leidenschaft für Jesus zu leben? Und ich könnte euch jetzt eine Liste von Dingen mitgeben, die echt gut sind. Ja? Also Dinge mitgeben, die einfach auch super hilfreich sind und die ich auch immer unterstreichen will. Zum Beispiel, hey, verbring Zeit im Wort Gottes. Sprich mit Gott, ja, bete. Hab Gemeinschaft mit ihm. Rede nicht nur, sondern hör auch zu. Teile deinen Glauben mit Menschen. Rede über Jesus und was du mit ihnen erlebt hast. Such dir eine Crew. Das sind alles geniale Dinge und ich will sie dir auch empfehlen und ich empfehle sie auch, okay? Aber das Ding ist, wenn du jetzt diese Dinge hörst, kannst du denken, okay, Stefan, oh, es ist wieder so viel Last, es ist so viel Druck. Ist das wirklich so schwierig, dann Leidenschaft zu bekommen? Und das kann uns überfordern, wenn man so eine Liste wieder abarbeiten soll. Okay, also diese Dinge sind richtig gut. Mach sie. Aber es kann sein, dass es bei dir Druck auslöst, dass es dich überfordert. Oh, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen. Und am Ende machen wir nichts davon, wenn wir überfordert sind. So, was ist also eine Sache, die du tun kannst, um das geistliche Feuer neu zu entfachen? Ich möchte dir eine Challenge für deinen Alltag mitgeben. Ja, von heute bis du stirbst, kann es eine Challenge sein, die dich jeden Tag begleitet. Okay? Und zwar, tu jeden Tag etwas, das Glauben erfordert. Tu in deinem Alltag jeden Tag etwas, was Glauben erfordert. Okay, damit du geistig fit bleibst, damit du geistig angedockt bleibst, damit du nicht in deine geistliche Gleichgültigkeit kommst. Tu jeden Tag etwas, das Glauben erfordert. Erlaube dem Heiligen Geist, dich jeden Tag zu etwas zu führen, das du nicht allein tun kannst. Etwas, das Glauben erfordert. Was könnte es sein? Ja, vielleicht setzt du dich für jemanden ein, über den sich andere lustig machen, obwohl du nicht weißt, was die anderen von dir denken werden. Vielleicht ermutigst du jemanden und eigentlich vom Typ her bist du nicht so einer, der auf Menschen zugeht und Menschen ermutigt. Das hole ich aus der Komfortzone raus. Vielleicht entschuldigst du dich bei jemandem, den du verletzt hast. Vielleicht erfordert es für dich Glauben, bei der nächsten Gebetszeit laut zu beten, obwohl du Angst davor hast, laut zu beten. Vielleicht erfordert es Glauben, dich jemandem zu öffnen, über dein Leben zu sprechen, über deine dunklen Seiten zu sprechen und die mal auch zu teilen mit irgendjemandem. Vielleicht geht es darum, jemanden zu erreichen in deinem Umfeld, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ja, vielleicht betest du für etwas, was für Menschen absolut unmöglich ist, aber für Gott schon. Oder du versuchst etwas, das du aus eigener Kraft nie und nimmer schaffen könntest und eigentlich brauchst du die Kraft und die Gegenwart Gottes, damit etwas Gutes dabei herauskommt. Ja? Und es gibt so viele Dinge in unserem Alltag, wo wir sagen können, hey Gott, ich kann das nicht ohne dich. Und ich will dich ermutigen und auch mich genauso, dass wir jeden Tag eine Sache tun, die Glauben erfordert. Das ist eine Challenge, okay? Das ist aber eine richtig gute Challenge, damit wir heiß bleiben, ja? Damit wir leidenschaftlich sind, damit wir angedockt sind an Jesus. Warum ist es wichtig, unseren Glauben herauszufordern? Weil die Bibel uns lehrt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Hebräer. Ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn wir nicht aus dem Glauben leben, können wir Gott nicht gefallen. Deswegen, hey, lasst uns doch unseren Glauben im Alltag echt herausfordern und sagen, hey, ich möchte heute was tun, was Glauben erfordert. Und es passieren dann wunderbare Dinge, wenn wir aus dem Glauben heraus leben, wenn wir sagen, hey, ich will meinen Glauben herausfordern, ich will wirklich etwas tun, wo ich Gott wirklich brauche in meinem Leben. Wo dann beschäftigen wir uns plötzlich damit, was Gott über uns denkt, nicht was Menschen über uns denken. Und dann leben wir plötzlich für das, was Bestand hat und nicht für das, was vergänglich ist. Ja? Dann kommen wir zu Gott, zu unserem lieben Vater, wenn wir Fehler gemacht haben. Wir haben keine Angst davor. Wir werden mutig im Glauben. Wir wenden uns nicht mehr nur an Gott, wenn wir ihn brauchen, sondern wir wenden uns jeden Tag an ihn, weil wir in ihm gestärkt werden. So wie wir sagen, eigentlich Gott, ich brauche dich heute, ich brauche deine Kraft, deine Weisheit, deine Gegenwart, deinen Geist, deine Wahrheit und hilf mir, das zu tun, wozu du mich berufen hast an diesem Tag. Und so machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Ja, wir sind nicht lauwarm. Und ich glaube wirklich, dass wir brennen werden, wenn wir jeden Tag uns da herausfordern lassen. Und wir werden jeden Tag mit diesem Ziel aufwachen, was kann ich heute tun, das Glauben erfordert. Ich bin begeistert, Freunde. Seid ihr es auch? Okay? Come on. Ey, das ist gar nicht so schlecht, dass man einfach mal so eine Frage mitzunehmen in den Alltag. Hey, was kann ich tun, was heute Glauben erfordert? Wo kann ich heute Jesus mit reinnehmen, ganz bewusst? Und sagen, hey Jesus, ich brauche dich heute. Und du wirst merken, wie sich dein Glauben echt verändert. Wie du geistig fit wirst, wie du geistig gestärkt wirst. Und wie Gott Wunder tut durch dich. So, ich möchte zum Abschluss kommen. Die Band kann nach vorne kommen. Geistliche Gleichgültigkeit. Hey, was würde Jesus in deinem Leben konfrontieren? An diesem Abend. Was würde Jesus heute ansprechen wollen in deinem Leben? Sagen, hey, da lege ich jetzt mal meinen Finger rein und sag, hey, du denkst, du bist gut unterwegs. Ich sag dir, nee, bist du nicht, okay? Nein, bist du nicht. Aber ich liebe dich und deswegen lege ich meinen Finger drauf. Ich liebe dich, weil ich dich dahin bringen möchte, dass du abhängig wirst von mir. Und ich stelle diese Frage nochmal. Wie würdest du deine Beziehung zu Jesus beschreiben? Heiß oder lauwarm? Wo lebst du unabhängig von Jesus? Wo lenkt dich dein Leben von Jesus ab? Und ich möchte nochmal an dieser Stelle aus der Offenbarung nochmal im Gesamten lesen, Offenbarung 3, Abvers 15 bis 20. Und dann kommen nochmal richtig schöne Verse am Ende, die uns nochmal ermutigen sollen. Offenbarung 3, Abvers 15. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Ja, hier kann man sagen, dass Jesus anspricht, dass die Gerechtigkeit in ihm zu finden ist. Er reinigt uns. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Einfach nur interessant, wie Jesus quasi die mit den Bildern konfrontiert, für was sie bekannt waren. Textil, Medizin und so weiter. Und das dreht Jesus um und sagt, hey, kauf die Salbe bei mir, also komm zu mir und lass dir die Augen öffnen bei mir. Und Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und ich weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wenn meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Ich finde, am Ende hat es nochmal ein schönes Ende, ja, wo Jesus mal einladend ausspricht. Und Jesus hat ja mit diesen Worten, hat er diesen Brief abgeschlossen an diese Gemeinde in Laodicea. Er sagte, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und er will heute auch an deiner Tür klopfen und sagen, hey, ich will in dein Leben heute Abend. Ich klopfe an und ich will in dein Leben heute Abend. Und im Urtext steht hier eigentlich nicht, darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Ja, das ist eine Übersetzung, die uns helfen kann, das zu verstehen. Aber eigentlich steht hier im Urtext, sei nun eifrig und tu Buße. Okay, ein bisschen anders eigentlich. Sei nun eifrig und tu Buße. Also da steht eigentlich nicht, darum leg deine Gleichgültigkeit ab. Und mach Schluss damit, sondern sei nun eifrig und tu Buße. Und dieses sei nun eifrig bedeutet eigentlich von ganzem Herzen dabei sein und ein sich ausrichten auf eine Person oder Sache. Okay? Ein sich ausrichten auf eine Person. Das sagt hier Jesus eigentlich. Hey, sei eifrig. Richte dich aus auf mich. Ich klopfe an. Hörst du es nicht? Ich klopfe an und will bei dir sein und mit dir essen. Es ist ein sich ausrichten auf die Person Jesus. So, boah, Jesus ist, es ist immer wieder dasselbe. Eigentlich, unser Leben soll sich ausrichten auf dich. Wir wollen eifrig sein und dir die Tür aufmachen. Und es spielt keine Rolle, hey, wo du gerade stehst, was für ein Gepäck du mitgebracht hast, wie viel Mist du in deinem Leben gebaut hast, wie du heute Abend hier bist. Hey, vielleicht hast du gedacht, hey, boah, was für eine Predigt, wieder so lang und so ätzend. Aber ist mir total wurscht, wo du heute stehst. Weil ich weiß, Jesus kann dir begegnen. Er klopft an deiner Tür an, okay? Er klopft bei dir an und es ist deine Entscheidung. Du sagst, hey, ich will mich ausrichten auf Jesus. Ich will ihm die Tür aufmachen und ich will ihn reinlassen. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben und mit ihm essen. Hey, was für ein cooles Bild, mit Jesus zusammen am Tisch zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist der Wunsch von Jesus. Das ist sein Wunsch, dass er heute Abend noch auch aussprechen möchte. So, hey, ich möchte bei dir sein, Gemeinschaft haben, mit dir essen. Ich will in dein Leben heute eintreten. So, komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn du möchtest. Ey, wenn du magst, schließ gerne deine Augen. Ich will einfach, dass wir uns einen Moment nehmen, dass wir nicht abgelenkt sind von unserem Nachbarn, sondern dass wir uns gerade jetzt fokussieren können und reagieren können auf das, was wir gehört haben. So, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist sündlos, er ist vollkommen in jeder Hinsicht. Und er ist gekommen, er hat gesagt, hey Stefan, du bist mir nicht egal, ich komme zu dir. Ja, ich sterbe für dich am Kreuz und er ist auch für dich gestorben, mit seinem Blut vergossen, damit wir Vergebung erfahren können. Und am dritten Tag hat Gott ihn vor den Toten auferweckt, damit jeder, der seinen Namen anruft, der ihn reinlässt, gerettet wird. So klopft er auch gerade jetzt bei dir an. Und die Frage ist, hey, lässt du Jesus herein? Lässt du Jesus herein, dort, wo du gerade stehst und wo du bist? Und ich glaube, heute kannst du zwei Dinge machen, wenn du möchtest. Du kannst heute, das Erste, was du machen kannst, ist, hey, Gott, ich bekenne meine Gleichgültigkeit, ich bekenne mein Desinteresse, meine Egalhaltung im Alltag. Da bin ich so abgelenkt, da bin ich so unabhängig von dir, lebe ich so unabhängig von dir. Hey, das ist das Erste, was du heute machen kannst, ist, dass du das bekennst und sagst, hey Jesus, ich möchte umkehren, ich möchte eifrig sein, ich möchte mich auf dich ausrichten, ich möchte Schluss machen mit Gleichgültigkeit. Das ist die eine Sache, die du heute machen kannst. Und das Zweite ist, dass du sagst, hey Jesus, komm rein in mein Leben. Komm, setz dich zu mir. Und ich glaube, das kann Gott nur tun, das kann ich nicht tun, aber ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte und dass er dir zeigen möchte, wie liebevoll er ist und wie er dich liebt und wie er dich umarmt und wie er zu dir auch hält und wie er für dich ist. Aber diese eine Sache kannst du auf jeden Fall machen, dass du heute Abend sagst, hey Jesus, hier ist meine Gleichgültigkeit. Ich mache Schluss damit heute. Ich will geistlich erweckt werden. Ich möchte geistlich fit sein. Ich möchte geistlich brennen für dich, Jesus. Und Gott, ich möchte eine Sache tun, jeden Tag, die Glauben erfordert. Das kannst du gerne mitnehmen für deinen Alltag. Und trotzdem, heute Abend ist die Frage, hey, machen wir Schluss mit unserer Gleichgültigkeit. Wir haben einen Gebetspunkt von euch aus hinten rechts. Und da sind Mitarbeiter, die gerne für dich beten, okay? Wo du hingehen kannst, wo du ein 1:1 Gespräch haben kannst und dich für dich beten lassen kannst. Aber ich möchte gerade jetzt nochmal ganz, ganz offen hier reinfragen, okay? Einfach als Zeichen, dass du gerade diesen Moment nutzen kannst. Und du kannst ganz, ganz frei sagen, hey, okay, das spricht mich an und ich möchte heute Antwort geben. Ich möchte heute einen ersten Schritt auf Gott wieder zugehen. Ich möchte Dinge bekennen. Hey, wenn du hier bist und sagst, hey Stefan, ich möchte heute Schluss machen mit meiner Gleichgültigkeit, mit meinem Desinteresse, ja. Wenn du heute Abend hier bist, dann melde dich doch ganz kurz. Ich möchte gerne von vorne für dich beten. Wenn du heute Abend Schluss machen möchtest mit deiner Gleichgültigkeit, dann melde dich kurz. Ich möchte von vorne hier für dich beten. Yes, danke. Wow, danke, danke, danke. So gut, ja. Sei ruhig mutig, okay? Das ist etwas zwischen dir und Gott, ja. Es ist total wurscht, was der Nachbar denkt. Es ist echt egal. Es ist wichtig, was Gott über dich denkt. So cool. Danke für eure Hände. Ich bete von hier vorne. Herr Jesus, danke für dein Reden, Herr. Danke, dass du uns immer wieder zu dir ziehst, Gott. Dass du auch manchmal harte Worte findest, dass du manchmal auch den Finger in die Wunde legst. Aber weil du uns liebst, Herr. Weil du so gerne mit uns zusammenleben möchtest. Gott, ich danke für alle Menschen, die gerade jetzt ihre Hand gehoben haben, die gesagt haben, hey, ich möchte heute Schluss machen mit meiner Gleichgültigkeit. Ich möchte nicht lauwarm leben, sondern ich möchte brennen für dich, Jesus. Gott, ich bitte, dass du gerade jetzt das Herz berührst, Gott, dass du mit Feuer kommst, Gott, mit Liebe kommst und diese Menschen, Gott, erwächst, Gott, in ihrem Geist, in ihrem Herzen, Gott. Gott, ich bitte wirklich so sehr, dass du uns alle herausziehst, Gott, immer wieder aus diesem lauwarm, sondern dass wir für dich leben, Herr. Dass wir in unserem Alltag Dinge tun, wo wir wirklich nur ja, dich auch mal reinziehen können, Gott. Wo wir nicht aus eigener Kraft das tun können, sondern wo wir dich brauchen, Jesus. Gott, ich bitte, dass wir wirklich jeden Tag einen Moment haben, wo wir sagen, Jesus, ich brauche dich. Gott, danke dafür, dass du gut bist, dass du liebst, Herr. Dass du nicht gekommen bist, um zu verdammen, sondern dass du gekommen bist, um das Leben zu geben. Das Leben in Überfluss. Und ich danke, Jesus, dass wir jetzt dir Lieder singen dürfen und dir die Ehre geben dürfen, weil du einfach ein guter Gott bist. Und ich bin da bei uns, wo wir es heute nicht getraut haben, wo wir noch irgendwie zurückhaltend sind. Gott, ich bete, dass du uns da abholst, Gott, dass wir kleine Schritte gehen dürfen auch zu dir hin, dass wir nicht uns verlieren, Gott, in unserem Alltag, sondern dass wir kleine Schritte gehen, Gott, in unserem Alltag auf dich zu. Und dass wir wirklich lernen, Gott, geistlich wach zu bleiben und geistig heiß zu bleiben für dich. Jesus, du bist gut und wir ehren deinen Namen. Amen.